Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine tiefe Stille für das unruhige Meer meiner Seele. So lautet das zweite Thema meiner Predigtreihe, Brannte nicht unser Herz. Ruhe, Stille, Frieden in dieser Zeit des Unfriedens. Kann es das geben? Ich muss an ein Ereignis denken, das sich vor 10 Jahren zugetragen hat, an dem etwas von dieser Stille, diesem Frieden Gottes an einem eigentlich unmöglichen Ort aufgeleuchtet ist. Dem iranischen Schriftsteller Navid Kermani wurde in der vollbesetzten Frankfurter Paulskirche damals der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Vielleicht haben Sie es sogar gesehen. Seine Rede war mitreißend. Sie wühlte auf wie ein sturmgepeitschtes Meer. Er ging ein auf das kriegserschütterte Syrien damals, erzählte als Muslim von den Verbrechen der sogenannten IS, dem Islamischen Staat, berichtete von einem katholischen Pater, den Kermani vor 3 Jahren kennengelernt hatte und dann von den Islamisten als Geisel genommen worden war. Dieser Pater habe sich für den Frieden zwischen Muslimen und Christen eingesetzt, habe aus Hochachtung die muslimischen Feste mitgefeiert. Und jetzt hätten die Islamisten den Friedensstifter als Geisel genommen und viele Christen in Syrien entführt und getötet. So berichtet es Kermani in seiner Dankesrede. Man sah im Fernsehen in die bewegten und vom Sturm dieser Gewalt mitgenommenen Gesichter der Zuhörer. Wie ein unruhiges Meer wogte es atmosphärisch in der Paulskirche. Aber dann wurde es plötzlich ganz, ganz still. Wie bei Jesus Sturmstillung. Denn Kermani machte etwas, was nicht auf dem Ablaufprotokoll stand. Er, der Muslim, forderte die politische, intellektuelle Elite des Landes, die kulturellen Größen und alle im Saal und am Fernseher auf, für die verfolgten Christen die Befreiung der Geiseln, die Freiheit Syriens und des Iraks zu beten. In einer solchen Veranstaltung. Wer wollte, könne sich dazu auch erheben, sagte er. Ganz langsam und offensichtlich unsicher, irritiert, erhoben sich die Leute, einer nach dem anderen, peinlich, gebetet hier. Als Kermani seine Hände mit geschlossenen Augen ausbreitete, ist es mehrere Sekunden lang völlig still. Und es ward eine große Stille. Erst nach einer Weile wischt er sich mit den Handflächen übers Gesicht und blickt ergriffen in den Saal, bedankt sich und geht ab. Der Applaus setzte nur ganz langsam ein. Vereinzelt, ja gut, dann auch ein bisschen mehr. Die Kommentare in den Zeitungen reichten von höchster Ergriffenheit bis zum Vorwurf des unerträglichen Übergriffes. Die große Stille hielt also nicht lange an. Es wurde kritisiert, es wurde zerredet, es wurde politisiert, es wurde peinlich belächelt. Einige aber, das waren auch nicht wenige, waren getröstet. Danken Gott, danken Kermani für diesen einzigartigen Augenblick. Ich lese die bewegende Geschichte der Sturmstillung Jesu aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu seinen Jüngern: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Wind und Meer sind ihm gehorsam. Ihr Lieben, die Geschichte beginnt mit den Worten: Am Abend desselben Tages. Schon seit Jahren scheint es Abend zu sein. Ja, wir gleiten praktisch von einem Abend in den nächsten. Tiefe Finsternis hat sich in den letzten Jahren auf unsere Plätze, Straßen der Städte gelegt. Als Kermani 2015 seine Rede hielt, konnte man es noch nicht ahnen, was in den nächsten Jahren noch alles geschehen würde. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Gazastreifen, die Umwertung aller Werte in der Gesellschaft. Um sich einigermaßen über Wasser zu halten, meiden mittlerweile viele Menschen überhaupt das Nachrichtenschauen. Aber Ruhe kehrt durch das Wegdrängen dieser bösen Bilder nicht ein. Ich merke das auch bei meinen Kindern in der Grundschule, in der ich unterrichte. Sie schauen zwar keine Nachrichten, aber ihnen ist trotzdem bewusst, dass Kriege und Ängste diese Welt erschüttern, dass sie in einer Welt leben, in der Gewalt, Tod, Macht und Lüge scheinbar den Sieg davontragen. Am Abend desselben Tages. So beginnt die Geschichte. Jesus nimmt seine Jünger mit auf den See, in den Sturm. Ich würde manchmal gerne herausgenommen werden aus meinen Stürmen, aus den Stürmen dieser Welt, der Glaube als Insel, als fester Boden unter den Füßen. Aber der Glaube ist keine Insel. Jesus mutet seinen Jüngern die offene See zu. Mit all den Konsequenzen. Oder wie sollen wir es sonst verstehen, dass dieser gottergebene Pater in Syrien, von dem Kermani berichtet, von der IS entführt wurde. Wie soll ich es verstehen, dass eine liebe Freundin, die sich so für die Sache Christi und die Menschen engagiert, aus heiterem Himmel so krank wird? Wie sollen wir es sonst verstehen, dass dieser einzigartig liebende Jesus Christus von Pontius Pilatus verurteilt und von den Menschen, für die er nur Gutes tat, gekreuzigt wurde? Nur die offene See kann der Ort derer sein, die Christus nachfolgen. Nur die offene See. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Ja, ihr Lieben, die Stürme dieser Welt und unseres Lebens kommen oft unerwartet. Die Fischer vom See Genezareth wussten das. Plötzlich und unerwartet, so steht es oft auf den Traueranzeigen. Ich habe einen Kollegen vor Augen, dessen Frau ganz plötzlich starb. Und dieser mutige, im Glauben tief verankerte Mann fiel in ein tiefes Loch. Ich habe es erst gar nicht verstanden, dass dieser starke, dermaßen im Glauben gefestigte Mann so in sich zusammensackte. Aber wenn ich tiefer darüber nachdenke, das kann mir auch passieren. Ich weiß es nicht, wie ich mit dem Tod meiner Liebsten zurechtkomme. Die offene See führt uns auch immer wieder an unsere Grenzen. Das Boot, das uns über Wasser hält, kann so voll werden, dass es fast sinkt. Meine Seele kann durch Leid dermaßen belastet werden, dass sie das Leid nicht mehr tragen kann. Und Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Warum schläft er? Gott vertrauen. Jesus kann schlafen, auch im Sturm, auf hoher See. Können wir auch schlafen angesichts dieser vielen Krisen, Kriege, Kirchenkrisen, Politikkrisen, persönlichen Krisen, Krankheiten, Trauerzeiten? Darf man da überhaupt noch schlafen? Müssten wir nicht alle erregt sein, uns empören, uns auch schämen für das Menschengeschlecht? Müssten wir nicht kämpfen, uns engagieren? Darf man schlafen, wenn die Sorgen dieser Welt uns so überfallen? Jesus schläft. Und ich denke an die Worte aus den Psalmen. Ich liege und ich schlafe ganz im Frieden, denn du, Herr, hältst mich. Aber die Jünger verstehen es nicht. Sie wecken Jesus und rufen empört: Jesus, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Wie oft wird Jesus jetzt in unseren Stürmen diese Gebete wohl hören? Fragst du nicht nach unserer Kirche, nach unserer Gemeinde? Fragst du nicht nach unseren persönlichen Ängsten und Nöten? Das Boot ist voll. Du aber schläfst, Jesus. Übrigens war das auch meine Situation vor Monaten. Ich habe es nicht verstanden, warum ich persönlich Schwierigkeiten tragen musste, warum ich mich so unfrei und eingeengt fühlte, warum Gott es zugelassen hatte, dass ich im Privaten so große Fehler gemacht hatte. Ich schrie wirklich: Jesus, fragst du nicht danach, dass ich fast umkomme? Diese Frage bewegte mich noch während meiner Exerzitien in Wien. Der Pater, der mich in meiner Schweigezeit begleitete und dann diese Gedanken, die dann hochkamen, mit mir besprach, der fragte mich: Warum bist du denn so unruhig? Ihm war das überhaupt aufgefallen, ohne dass ich etwas geredet hatte. Meine Seele war wie ein aufgewühltes Meer. Ich selbst merkte meine Unruhe überhaupt nicht. Und dann empfahl mir mein Exerzitienbegleiter, ich solle diesen Text hier der Sturmstellung Jesu lesen und darüber meditieren. Und es traf mich wie der Schlag, als ich das las. Und Jesus stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Als hätte diese Worte Jesu in meine Seele hineingeredet. Ja, so war es. In meiner Seele, es ward eine große Stille ab diesem Moment. Und seit mich diese Worte so getroffen hatten, hat mich diese große Stille nicht mehr losgelassen. Sie hat mich noch immer. Es hat sich etwas in mir gelöst. Nicht, dass ich jetzt immer gelassen wäre. Und meine Frau, die hat auch schon wieder zu mir gesagt, dass ich mich beim Autofahren immer so aufregen würde. Und es lässt mich auch nicht kalt, wenn mir etwas nicht gut gelingt oder ich die Tiefe eines Predigttextes nicht ausloten kann. Es sind manchmal Kleinigkeiten, die mir Sorgen bereiten. Das alles kenne ich auch weiter an mir. Aber diese Worte aus der Geschichte haben sich tief in meine Seele eingewurzelt. Und es ward eine große Stille. Eine Ruhe in aller Unruhe meines Lebens. Ein Vertrauen inmitten meiner Ängste. Ich empfinde es ähnlich, wie es der Apostel Paulus an die Korinther schreibt. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Da ist die Angst, die Sorge, da ist das Leiden an der Gewalt anderer, aber der Sturmstiller ist da. Und es ward eine große Stille. Der Glaube vertreibt nicht jede Angst und manche Zweifel bleiben, aber sie sind umfangen von etwas Größerem. Christus spricht sein Schweig und verstumme. Und er spricht es auch dann, wenn ich es im Moment nicht spüre oder wahrnehme. Das ist eine große Stille, eine kostbare innere Ruhe, wenn man beten kann. Eine kostbare Ruhe. Was war das für ein kostbarer Moment in dieser Paulskirche? Navid Kermani musste keine Lösungen anbieten für für diese schlimmen Situationen in Syrien bei der Verleihung des Friedenspreises. Er musste auch nicht an den Willen der Zuhörer appellieren, haltet Frieden oder verliert nicht den Mut. Nein, er kann einen anrufen, der einen solchen Frieden hat, den wir nicht haben, weil wir in Angst und Ohnmacht oder in verletzten Seelen gefangen sind. Eine Frage bleibt noch. Warum reagiert eigentlich Jesus nach seiner Sturmstillung seinen Jüngern gegenüber dermaßen kritisch? Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Keinen Glauben? Kann Jesus sonst nicht den kleinsten Glauben loben? Sagt er nicht, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr Berge versetzen? Und wenn die Jünger den schlafenden Jesus hier wecken, ist das denn nicht dann schon ein kleiner Glaube? Wie viele Menschen kämen nie auf die Idee, Jesus wecken zu wollen? Aber wir müssen hier auf die Worte der Jünger genau achten. Sie machen Jesus hier einen Vorwurf. Fragst du nicht danach, dass wir umkommen? In dieser Frage steckt der Zweifel an der Liebe Christi. Was ist dieser Jesus denn für einer? Was bist du für einer, Jesus? Sind wir dir als Jüngerinnen und Jünger egal? Kümmerst du dich nicht um deine Gemeinde, um deine Kirche? Hast du uns etwa nicht lieb? Darum fragt Jesus, weil sie diese Frage stellen, habt ihr noch keinen Glauben? Ihr seid so lange mit mir unterwegs und fragt so. Ihr wisst nicht, dass ich es bin, der ich mein Leben für euch gebe. Wisst ihr nicht, dass ich euch immer liebe, immer, dass ich bei euch bin alle Tage? Und wenn ihr heute in diesem Sturm euren letzten Atemzug genommen hättet, ihr meine Jünger, so seid ihr dennoch in meiner Hand. So fange ich euch dennoch auf und schenke euch das ewige Leben. Zweifelt ihr an meiner Liebe, die immer da ist? Was seid ihr so furchtsam, ihr lieben Christen, wir liebe Christen? Wer ist der, fragen die Jünger zum Schluss. Wind und Meer sind ihm gehorsam. Der Pater, der mich in meinen Exerzitien begleitet hat, hat in einer Predigt gefragt, was würden Sie antworten, wenn Jesus Sie fragen würde, wer bin ich? Wer bin ich für dich? Ja, was würden Sie, was würdest du antworten? Und dann sagte der Pater, wenn Jesus mich fragen würde, wüsste ich genau, was ich antworten würde. Ich würde zu Jesus sagen, du bist das größte Geschenk meines Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.